Hast du eine Lieblingskritik an weltweiten Aktien-ETFs?
Eine Lieblingskritik? Naja, also ich würde sagen, so die größte Angst liegt halt immer so mit diesem großen US-Anteil. Ne? Das ist das, was man immer noch auch verständlicherweise, weil es geht ja nicht so schnell weg, am meisten hört. Oh, das kann ja nicht sein, dass da 60, 70, über 70% USA drin sind.
Auf die wollte ich auch raus. Das ist ja die uns am häufigsten begegnet, würde ich sagen, im Kontakt mit unseren Nutzerinnen und Nutzern, aber auch generell, wenn wir zum Beispiel auch für Finanztipp Schule bei Events sind oder sowas, wird auch deswegen öfter mal nachgefragt. Und Amundi bringt ja jetzt einen ETF auf den Markt, der genau dieses Problem lösen will, quasi weltweiter Aktien-ETF, aber mit weniger US-Gewicht, dafür deutlich mehr China und andere große Volkswirtschaften. Das klingt ja erstmal irgendwie gut.
Und spannend ist ja wahrscheinlich, wie die das machen. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Bin gespannt, welchen du da ausgesucht hast.
Und wie das passiert und was die Argumente dafür und auch vor allem die Argumente dagegen sind, das diskutieren wir in dieser Folge Finanzen ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Die Kritik ist ja wirklich so der Klassiker unter den ETF-Kritiken. So, ja, ich wollte weltweit investieren und am Ende habe ich hauptsächlich USA gekauft.
Finde ich ja spannend, ne, dass du sagst, das habe ich noch nicht gehört, dass das sogar bis zu den Schülerinnen und Schülern, die wir da von der Finanzstiftung schon da grundlegende Finanzbildung betreiben, und dann kommt ja so ein Argument entgegen, so, ja, aber da ist ja viel zu viel,
Amazon,
Google und Nvidia drin.
Also es ist nicht oft, aber es ist mir tatsächlich schon mal begegnet. Mhm. Und für dieses Argument schauen wir heute mal auf den FTSE All World. Also jetzt, wir reden ja viel über die MSCI-Indizes und heute schauen wir aber mal explizit auf den FTSE All World, genauer gesagt auf eigentlich den Vanguard FTSE All World Thesaurierer. Den empfehlen wir ja auch.
Vielleicht muss man auch dazu sagen, ne, der FTSE All World ist sozusagen der entsprechende Index von FTSE eben zum MSCI All Country World Index. Und ganz ehrlich, der Unterschied zwischen den beiden Indizes ist verschwindend. Ja? Also es macht jetzt für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, keinen Unterschied, ob du jetzt einen ETF auf den MSCI ACWI hast oder auf den FTSE All World.
Sie unterscheiden sich in Details, aber
verschwindend.
Du hast, ich meine, 4.700 Unternehmen aus sehr vielen Ländern, aus Industrie- und Schwellenländern. Ich meine, es sind 4.700, nagel mich jetzt bitte nicht drauf fest. Und dadurch, dass Schwellenländer mit drinnen sind, ist der US-Anteil nicht bei diesen 60, 70%, die man oft bei Industrieländerindizes hat, sondern wir sind momentan, während wir diese Folge aufzeichnen, bei so 57% US-Anteil.
Und im Schwellenländeranteil so von guten 10%. Ne? Also das ist ja immer nach Börsenwert der entsprechenden Aktien gerechnet, also Börsenwert, auch genannt Marktkapitalisierung, also schlichtweg einfach Anzahl aller Aktien, die da draußen verfügbar sind, mal den jeweiligen Aktienkurs, und dann macht der Anteil von China und Brasilien und Indien und allen zusammengerechnet gute 10% bei dem FTSE All World und bei dem ACWI auch aus.
Auch ein wichtiges Detail, weil ja manchmal die Frage kommt, zum Beispiel auch nach so Firmen wie Aramco oder jetzt auch SpaceX, es zählt der frei handelbare Börsenwert. Also der Börsenwert, der tatsächlich an der Börse im Umlauf ist, auch wenn der vielleicht gar nicht verkauft wird. Aber zum Beispiel, wenn jetzt so und so viel Prozent von Saudi Aramco, eben dem Staat Saudi-Arabien, gehören, die kommen ja nicht in den Handel, sondern es zählt eben nur der Restanteil, der da
also
drin ist.
Der Teil der Aktien, den du theoretisch an der Börse kaufen könntest.
Wenn die anderen Leute ihn auch verkaufen wollen. Ja. Also 57% US-Anteil, auf Platz 2 dann so mit 5,5% ist Japan, der nächstgrößere Posten. Der Hauptsektor ist mit 31% Technologie, also die großen Tech-Aktien, die man kennt, Nvidia, Apple und so weiter, gefolgt von Finanzdienstleistungen mit 13,5%, die globale Banken- und Versicherungsbranche sozusagen. Und bei dem ETF von Amundi sieht das ganz, ganz anders aus. Mhm. Da haben wir einen US-Anteil von ungefähr 30%.
Wow, also so weniger als die Hälfte. Oder jetzt in dem Fall so ungefähr die Hälfte.
Zum
MSCI World wäre es mehr als die Hälfte, aber ja, okay. Mhm.
Auf Platz 2 ist nicht Japan mit 5,5%, sondern China mit 15%.
Okay, ich glaube, ich kann jetzt schon erraten, wie der gebaut ist.
Und auf Platz 3 dann, yours truly, good old Germany. Ja, da liegt nämlich Deutschland mit ungefähr 4,5%. Das wird Saidis Theorie nochmal verstärken, vermute ich. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie kommt es dazu und ist das eine Verbesserung?
Mhm, ja.
Bevor wir jetzt noch weiterschauen, noch ein ganz kleiner Tipp, wenn du dir jetzt denkst, oh ja, das Thema ist eigentlich für mich ganz gut, weil ich suche noch nach dem passenden ETF für mein Depot. Wir können dir da helfen, das ist super einfach. Benutze einfach den Finanztipp ETF-Finder. Da gibst du ein, welches Depot du hast und danach beantwortest du noch ein paar kleinere Fragen an Anlagewünschen, die du hast. Möchtest du, dass Schwellenländer drin sind? Soll das ein nachhaltiger Index sein? Das sind nur 2, 3 Klicks. Und dann sagt dir unser ETF-Finder, welche von unseren empfohlenen ETFs für dein Depot in Frage kommen und zur Verfügung stehen.
Und ich glaube, es ist wirklich eine gute Hilfe, ne? Weil da draußen gibt es einfach so viele ETFs. Gerade wenn du anfängst und dir nicht so sicher bist, ja, dann wirst du einfach erschlagen von der ganzen Menge an Auswahl und Informationen. Und wir haben das halt sehr stark runtergebraucht. Wir empfehlen schon nicht so viele, weil wir da relativ konservativ sind. Es muss groß genug sein, der muss 5 Jahre alt sein und so weiter und so weiter. Und der ETF-Finder ermöglicht dir dann auch aus unserer schon ziemlich eingeschränkten Vorauswahl nochmal den für dich wirklich passend zu finden. Das macht die ganze Sache deutlich einfacher.
Aber dann gehen wir auch nochmal drauf zurück. Also wie gewichten jetzt normale klassische Aktien-ETFs? Ja. Du hast schon gesagt, nach Marktkapitalisierung. Im Endeffekt funktioniert es ganz einfach. Du nimmst den Börsenwert, also den frei handelbaren Börsenwert von Firmen und danach sortierst du sie in den ETF ein. Je höher dein Wert ist, desto mehr höher ist dein Anteil. Und deswegen dominieren oben eben Nvidia, Apple, Microsoft und so weiter. Und die kannst du dann, wenn du möchtest, auch noch nach Ländern sortieren.
Ja.
Und dadurch, dass die USA eben diese großen Konzerne haben und die dort sitzen, haben die USA so einen hohen Anteil. Das hat gar nichts damit zu tun, dass irgendwie die Finanzbranche sagt, die USA sind das Tollste. Also dass die in den USA liegen, ist quasi ein Zufall dieser Indexerstellung.
Ja, es ist einfach historisch gewachsen, das muss man einfach so sagen. Die Aktienkultur ist halt nun mal in den USA am stärksten und das ist ja nicht erst seit gestern, sondern schon seit vielen, vielen Jahrzehnten oder eher gesagt fast seit über 100 Jahren natürlich so. Und es hat sich halt ergeben, natürlich aufgrund des technologischen Fortschritts, dass sich halt insbesondere bekanntermaßen die großen US-Technologiewerte durchgesetzt haben, das muss man sagen. Und zwar nicht nur in den USA, sondern natürlich weltweit durchgesetzt haben. Und wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer werden das schon kennen, dass ich da so ein bisschen achselzuckend auf diese Sache immer reagiere, aber ich versuche es immer darauf zurückzuführen, das sind ja alles keine Werte oder keine Aktien, die uns irgendwie fremd sind, die bestimmen doch auch unser Leben. Ne? Das berühmte Argument, welches Betriebssystem benutzt du gerade, welches Smartphone hast du gerade in der Hand und irgendwo in deinen elektronischen Geräten stecken garantiert Chips von Nvidia drin.
Und eine Stellschraube, in der das auch so ein bisschen immer erkennbar ist, ist, dass zum Beispiel Frankreich in diesen ETFs ganz oft ein ähnliches oder sogar größeres Gewicht hat als Deutschland, einfach weil in Frankreich auch die Aktienkultur so ein bisschen größer ist und auch mehr Konzerne börsennotiert sind als bei uns. Und dadurch hat halt Frankreich dann ein relativ hohes Gewicht in so einem Index oder eigentlich ein bisschen mehr Gewicht, als es ihm im Vergleich zu Deutschland, wenn du rein nach den Wirtschaftsdaten gehst, zustehen würde.
Genau, rein nach den Wirtschaftsdaten. Das ist jetzt wahrscheinlich das spannende Thema jetzt hier an der Stelle.
Genau, weil da ist ja die Frage, was macht Amundi jetzt anders? Und das sind tatsächlich die Wirtschaftsdaten. Also die Länder werden jetzt nicht mehr die Aktien werden nicht mehr nach Börsenwert gewichtet und dann wird eine Liste erstellt, sondern die Länder werden anhand ihrer weltweiten Wirtschaftsleistung eingeteilt und bekommen dann Anteile am ETF, also du nimmst quasi die globale Wirtschaftsleistung, dann brichst du das runter auf den Beitrag der einzelnen Länder und die bekommen jetzt Anteile an diesem ETF und innerhalb der Länder wird dann aber wieder nach Marktkapitalisierung gewichtet. Also zum Beispiel im US-Anteil sind eben trotzdem Nvidia und Apple die beiden größten Posten.
Also wir reden ja hier über das jeweilige Bruttoinlandsprodukt, ne?
Genau.
Das BIP, ja, und jetzt habe ich es wahrscheinlich schon verraten sozusagen. Also da reden wir halt über einen ETF, der nach BIP gerichtet ist, nach Bruttoinlandsprodukt gewichtet ist. Und daher kommt auch die Randfolge, die du gerade genannt hast. Nach der Wirtschaftskraft oder nach dem Bruttoinlandsprodukt ist natürlich nach wie vor die USA die größte Wirtschaftsnation der Welt. Das weiß man natürlich, aber da sind die Chinesen eben nicht so weit dahinter. Und ja, immer noch, good old Germany ist dann immer noch an 3, sind wir dann an dritter Stelle. Und deswegen kommen wir in diesem ETF, kommen deutsche Unternehmen dann in diesem ETF an 3.
Genau, der Effekt ist eben, USA hat dann statt 30 statt 57%.
Heißt auch, dass die USA, das BIP, das Bruttoinlandsprodukt der USA, 30%, knappe 30%, also Größenordnung, der weltweiten Wirtschaftsleistung ausmacht. Ne? Also am Welt-BIP, am weltweiten Wirtschaftsleistung, an der weltweiten Wirtschaftsleistung, am weltweiten Bruttoinlandsprodukt beträgt das BIP der USA ca. 30%.
China hat nicht mehr 2,5% Anteil, sondern 15%. Also nur ja um das Sechsfache quasi.
Aber, also ja, hab mich ehrlich gesagt überrascht, wusste ich nämlich tatsächlich nicht, aber ist natürlich trotzdem immer noch nur in Anführungszeichen die Hälfte der USA. Ja, also ist immer noch ein gewaltiger Abstand.
Und Deutschland zum Beispiel springt von 1,8% auf diese 4,6%.
Also fast so ein Drittel von China, kann man sagen. Etwas weniger. Ja. Aber ja.
Es verschieben sich auch die Gewichte. Die größte Branche ist dadurch die Finanzbranche, also Finanzdienstleistungen sind auf Platz 1. Nvidia und Apple sind immer noch auf 1 und 2. Tencent ist dann auf der 3. Also das ist ein chinesischer, kann man eigentlich sagen, Online-Riese. Also die machen alles Mögliche mit Online-Business und Microsoft ist dann auf Rang 4.
Okay.
Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, was ist der Unterschied? Also es ist natürlich klar, das Bruttoinlandsprodukt hat erstmal nichts mit der Börse zu tun.
Genau, also ich würde erstmal sagen, wahrscheinlich, was ist denn der Gedanke? Der Gedanke ist sozusagen, das Geld mehr irgendwie über die Welt zu verteilen. Das ist ja erstmal so eine Diversifikationsidee. Man sagt so, ja, wenn ich jetzt so viel Geld, insbesondere in den USA, habe und dann in den USA auch noch in so wenigen Aktien, nämlich in den großen Tech-Konzernen, 6, 7, 10, wie auch immer man es rechnen will, dann ist es mir zu viel Risiko. Ich will das irgendwie gerechter oder adäquater über die Welt streuen. Und dann sagt man, naja, die Chinesen machen halt einen riesen Batzen an der Weltwirtschaft insbesondere aus. Ja. Und da sind es nach Börsenwert, nach marktkapitalisierten ETFs sind es nur 2,5% oder irgendwas in der Richtung. Jetzt in dem ETF 15%. Und das kommt, ist halt der Wirtschaftsleistung wird das wesentlich gerechter.
Genau, du investierst eben basierend auf einer These, nämlich, dass das gerechter ist, das nach der Wirtschaftsleistung zu gewichten. Was aber auch natürlich ein großer Kritikpunkt daran ist, weil das ist das, was ich daran immer so ein bisschen fragwürdig finde. Wenn du eine Aktie kaufst, dann kaufst du ja jetzt nicht die Wirtschaftsleistung eines Landes, sondern du kaufst dich ins Geschäft eines Unternehmens ein.
Ja.
Und gerade China, das dann auf Platz 2 liegt, hat aber, finde ich, da ein großes Problem, weil China hat einige der größten Unternehmen der Welt, zum Beispiel State Grid, der laut den Fortune Global 500 das drittgrößte Unternehmen der Welt, ist Chinas staatlicher Stromnetzbetreiber.
Okay, ich dachte, du kommst jetzt mit einer chinesischen Bank oder sowas. Okay, aber das staatliche chinesische Stromnetz, okay.
Ist ja auch irgendwo, klar, China produziert Riesenmengen an Energie. Ja, ist halt nicht investierbar, weil nicht börsennotiert.
Und nochmal, die sind eigentlich das drittgrößte Unternehmen der Welt.
Laut den Fortune Global 500, ja, sind sie auf Platz 3, habe ich vorher kurz nachgeschaut.
Okay.
Hat mich auch überrascht. Ich habe mit einer Bank oder einem Ölkonzern gerechnet, ehrlicherweise. Das heißt aber, wenn du jetzt nach BIP gewichtest, dann kannst du da gar nicht rein investieren.
Weil das keine Aktiengesellschaft ist.
Genau. Das ist keine Aktien.
Das ist im Besitz des chinesischen Staates, oder?
Genau.
Ja, genau.
Das gleiche Problem hast du bei Deutschland. Deutschland hat zwar ein super großes Bruttoinlandsprodukt, aber wenn du jetzt sagst, naja, Aldi, Lidl, Bosch, egal ob Aldi Süd, Aldi Nord, die tragen wahnsinnig viel zur Wirtschaftsleistung bei, aber sie sind halt nicht investierbar, weil sie sind nicht an der Börse. Die tauchen im Aktienmarkt nicht auf. Und wenn du jetzt dein Geld stärker in den chinesischen Markt schüttest, dann investierst du aber gar nicht in das, in was du investieren willst.
Also nicht
sondern
in, wie heißt die Firma, State Grid?
State Grid.
Nicht in State Grid. Ja.
Sondern du teilst es halt einfach in die paar chinesischen investierbaren Aktien stärker
du
auf.
Du kaufst viel mehr Tencent, als was du eigentlich in State Grid investieren würdest. Oder wenn du jetzt 4,5% Deutschland drin hast, dann kaufst du viel mehr SAP, obwohl du eigentlich theoretisch Aldi kaufen müsstest.
Genau, eigentlich würdest du Aldi Lidl kaufen wollen, geht aber nicht und dann schüttest du halt dein Geld in Volkswagen und SAP. So. Und ich persönlich finde, du hast dabei das Risiko, dass du mit deinem Geld dann in deinem Depot aus Leichtgewichten Schwergewichte machst, die aber halt Leichtgewichte sind am Ende.
Es ist halt schief, ne? Weil, also ich verstehe diese Idee zu sagen, ich verteile mein Geld über die Welt nach Wirtschaftsleistung, ja, aber ich habe sozusagen gar nicht das Mittel dafür. Ich kann diese Wirtschaftsleistung einfach nur mal nicht kaufen, weil ich Aldi und State Grid und Lidl und so weiter und Bosch nun mal nicht kaufen kann. Ich würde gerne, ich glaube ich auch, also Aldi finde ich schon richtig interessant, glaube ich. Also ausschüttungstechnisch, glaube ich, auch echt eine,
so eine Dividende. Du willst das Naturalien,
die. Ja, das wäre so eine, von wegen, ich bin immer so Dividenden-Anti, ja, das wäre so eine richtig, glaube ich, coole Dividendenaktie. Da würden alle Dividendenfans würden Aldi, glaube ich, lieben. Würde ich jetzt erwarten, ja.
So kriegst du deine Dividende nur, wenn du so Lidl Plus Bonuspunkte sammelst.
Genau. Nach Motto. Also, mit anderen Worten, wir sagen ja eigentlich, das ist keine schlechte Idee mit diesem BIP, ja, aber du hast halt einfach nicht die adäquaten Mittel dafür.
Ja, ich finde, das ist so ein bisschen, wenn man jetzt, also ich habe das ja nicht erlebt, aber wenn man sich vorstellt, so viele Kaufläden zum Beispiel in der DDR, wo es dann Dinge einfach nicht gibt und es ist so ein bisschen wie, ja, ich würde gern Schnitzel machen, ja, aber was willst du machen, wenn es im Supermarkt kein Schnitzel gibt? So, und das ist halt so ein bisschen der Effekt, der da passiert. Also du gehst mit einer guten Intention rein, aber das, was du machen willst, kannst du eigentlich gar nicht machen.
Jetzt hat man ja schon mal so ein Beispiel. Was ist denn jetzt mit deutschen Autos, die in China produziert werden? Das hast du gerade VW gesagt, das sollte vielleicht nicht jetzt als Beispiel.
Ja, also das ist vielleicht, genau.
Können auch BMW nehmen.
Genau, ich finde, wenn wir zum Beispiel jetzt auf BMW schauen, BMW produziert ja auch Autos in China und verkauft auch Autos in China. Das heißt, BMW schafft dort Wertschöpfung.
Genau, weil diese Autos, die deutschen Autos, die in China produziert und dort verkauft werden, die zählen ins chinesische BIP natürlich.
Genau, es ist zum Beispiel so, auslandskontrollierte Unternehmen, das habe ich vorhin kurz nachgeschaut, auslandskontrollierte Unternehmen haben in Deutschland rund 18% Anteil an der Bruttowertschöpfung.
In Deutschland jetzt wieder, jetzt bist du in Deutschland.
Genau, okay, aber, okay. Also und da sieht man, das ist eben auch der Effekt, also auch die auslandskontrollierten Unternehmen in China, die da produzieren und teilweise auch entwickeln lassen und verkaufen, eben BMW produziert ein Auto in China, verkauft es in China. Das erhöht jetzt Chinas BIP. Aber wenn du halt jetzt sagst, damit steigt jetzt das Gewicht Chinas in deinem BIP-gewichteten ETF und eigentlich war dafür zu einem ganz Mini-Prozentsatz die BMW-Aktie verantwortlich, aber du kaufst jetzt halt irgendeine chinesische.
Tencent wieder. Ja. Also du willst sagen, ja, das ist eigentlich Wertschöpfung, diese deutschen Autos, die in China gebaut und verkauft werden. Aber wenn du jetzt in so einen BIP-gewichteten ETF investierst, dann kaufst du, plakativ gesprochen, Tencent-Aktien, obwohl du eigentlich BMW-Aktien kaufen müsstest.
Ja. Und das Gleiche hast du ja zum Beispiel auch mit Apple und seiner indischen Produktion und solchen Dingen. Das heißt, du hast da einfach ein bisschen das Problem, dass diese global arbeitenden Konzerne sind schwer in diese BIP-Gewichtung zu transferieren.
Ja. Genau. Und das ist eigentlich nur das Spiegelbild dessen, was wir ja schon immer sagen zu dieser Kritik an einem hohen US-Anteil. Der ist natürlich, also der US-Anteil ist hoch, muss man auch ganz klar sagen, liegt halt zu einem großen Teil daran, dass nochmal die USA trotz immer noch mit großem Abstand die größte Volkswirtschaft der Welt sind und dass diese internationalen Konzerne halt schlichtweg einfach so erfolgreich sind und einen Großteil unseres Lebens ausmachen. Aber was man halt auch nicht übersehen kann, wir hatten das ja letztes Jahr schon ausgewertet, dass zum Beispiel vom Umsatz her, von dem, wo das Geld gemacht wird von den Konzernen, von den Top 10 US-Unternehmen, in dem Fall vom MSCI World, also den größten 10 Aktiengesellschaften, werden 40% außerhalb der USA. Die machen 40% Umsatz außerhalb der USA. Und das ist das gleiche Beispiel mit BMW. Das ein Stück weit sieht das nur so aus, also ob das alles in den USA ist. Der Punkt ist natürlich, dass die jeweiligen Firmensitze, die Börsennotierung dieser Unternehmen ist in den USA. Aber die große Masse dieser Unternehmen sind natürlich weltweit agierende Player. Ob das jetzt Apple ist oder Nvidia oder auch BMW. Ja, es gibt auch Gegenbeispiele. Das berühmteste Gegenbeispiel ist Walmart. Ja, die halt nun mal den überwiegenden riesigen Anteil ihres Umsatzes tatsächlich auch in den USA machen. Das ist sozusagen in Anführungszeichen, Walmart ist eine echte amerikanische Aktie, könnte man sagen. Ja, da spielt der Umsatz außerhalb der USA praktisch nur eine sehr geringe Rolle. Aber es gibt natürlich die echte Global Player. Und da kommen so zwei Sachen bei dieser BIP-Geschichte sozusagen hier zusammen, dass man halt sehen muss, es ist am Ende halt doch eine globale Volkswirtschaft, ja, mit einem globalen Handel, wo auch natürlich diese Tech-Konzerne ganz stark drinstecken. Man kann das natürlich auch als Gefahr sehen, das muss man auch ehrlich sein, ja. Auch ein US-Player wie Nvidia ist extrem abhängig von wem? Von einem taiwanesischen Unternehmen namens TSMC, die, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent, also den überwiegenden Teil der Chips auf dieser Welt herstellt.
Taiwan schrumpft übrigens bei im BIP-gewichteten ETF logischerweise ziemlich zusammen, weil natürlich der Wert von TSMC den Anteil Taiwans am FTSE All World krass in die Höhe treibt.
Ja.
Aber das natürlich jetzt in keine... Ja, Taiwan hat halt nicht dieses Riesen-BIP. Es ist ja auch kein wahnsinnig großes Land sozusagen. Und da hast du zum Beispiel auch so einen Effekt, dass du es spüren kannst. Ich finde es immer ein bisschen erstaunlich, was du gerade angesprochen hast, dass wir, ich verstehe die Kritik an diesem hohen US-Anteil und ich finde es auch legitim, das zu kritisieren. Ich finde, das ist eine total wichtige Diskussion. Ich finde es nur immer so erstaunlich, dass wir in Deutschland schaffen da so einen großen geistigen Spagat, weil wir haben für uns längst akzeptiert, dass BASF, Bayer, SAP, auch die Telekom, dass solche Firmen enorme Geschäfte im Ausland machen.
Ja, klar.
Auch die deutsche Autoindustrie, das haben wir für uns. Deutschland ist Exportweltmeister, genau. Das ist in uns drin.
Das ist eigentlich ein guter Punkt. Ne? Man müsste diese Kritik mit dem, an dem hohen US-Anteil immer mit diesem Schlagwort Exportweltmeister erklären sozusagen, weil ich will nicht sagen auf niemanden mehr, aber auf Deutschland trifft das natürlich insbesondere zu. Der DAX, ja, ist auch ein Weltindex. Das heißt jetzt nicht, dass wir empfehlen, in den DAX zu investieren, weil es sind nur 40 Aktien und es ist halt einfach zu wenig. Ja. Aber das ist nicht Deutsch, also es ist nicht das deutsche BIP. Die 40 DAX-Aktien sind definitiv nicht das deutsche BIP. Also ich behaupte jetzt mal, die Überschneidung zwischen dem deutschen BIP und den 40 DAX-Aktien dürfte, weiß ich nicht, aber ist nicht so groß.
Als ob die Allianz oder die Münchner Rück irgendwie nur so ein paar deutsche Leute versichern würden oder die Münchner Rück nur ein paar deutsche Versicherer im Portfolio hat. Also das sind weltweite Firmen und es ist irgendwie interessant, dass wir das aber nicht auf diese US-Konzerne übertragen innerlich.
Genau, obwohl wir alle diese US-Produkte zu Hause stehen haben oder in der Tasche haben oder sonst was. Und nochmal, also finde ich auch immer für mich so ein Schlaglicht, wenn du jetzt gerade Allianz oder vor allem Münchner Rück sagst, ja, dann ist dann halt irgendwo ein Zyklon im Indischen Ozean oder irgendwo ein Erdbeben irgendwo in Asien und dann gibt es eine, weiß ich nicht, vielleicht nicht gleich eine Gewinnwarnung, aber hat die Münchner Rück zumindest ein gewisses Problem.
Da wird es wahrscheinlich eine Ad-Hoc-Mitteilung geben.
Genau.
Ja. Deswegen jetzt erstmal so ein bisschen unser Fazit. Ist das eine gute Idee? Ist das keine gute Idee?
Also zunächst mal muss man sagen, natürlich geht es wesentlich schlechter als mit so einem BIP-gewichteten Welt-ETF.
Zum Beispiel ein DAX-ETF.
Ja, genau. Also ein DAX-ETF ist definitiv gefährlicher als so ein BIP-ETF, Welt-ETF. Das ist immer noch ein Welt-ETF. Du bist immer noch sehr breit gestreut. Und das ist jetzt kein kategorischer Fehler, dort zu investieren. Würde ich es deshalb machen? Nein, muss ich ganz klar sagen. Ja, weil am Ende steckt, und das ist jetzt schon vielleicht ein bisschen steile These von mir, es gibt ja viele Leute, die diese BIP-Gewichtung stark propagieren sozusagen mal, die trauen ein Stück weit dem Markt halt nicht. Ja, die sagen so, gibt es Verzerrungen am Markt, dass jetzt die USA so hochgelaufen sind, das ist mir zu gefährlich an der Stelle. Und das BIP sorgt auch, jetzt werde ich ein bisschen nerdy, sorgt auch für ein Rebalancing, ja, für ein sogar regelbasiertes Rebalancing. Und zwar warum? Weil das BIP der USA oder Chinas, das ändert sich jetzt nicht so schnell. Ne? Sieht diese 30% oder 15%, ja, natürlich verändern sich die über die Jahre schon, aber das geht jetzt nicht wie ein Börsenkurs rauf und runter. Dagegen, ja, die Börsenkurse gehen natürlich dramatisch rauf und runter. Und mit anderen Worten, wenn jetzt zum Beispiel die USA so richtig heiß laufen, ne, also gerade die großen Tech-Konzerne halt noch mehr in die KI-Blase, Anführungszeichen, wissen wir ja nicht, ob es die gibt, reinlaufen, dann muss so ein BIP-ETF verkaufen, ne? Weil dann der US-Anteil zu groß wird und der sagt, naja, jetzt ist der US-Anteil nach Marktkapitalisierung vielleicht um 3 oder 4% gestiegen. Das BIP der USA ist aber im Vergleich nur 1% gewachsen. Ja, also muss ich ein Stück weit US-Aktien verkaufen und dafür jetzt mein Beispiel, dafür in Tencent, also ich spreche in chinesische Aktien oder sowas, umschichten.
Ja, du verkaufst Gewinne und kaufst theoretisch erstmal in dieser Marktsituation Verlierer oder zumindest weniger gewinnende Gewinner.
Genau. Und was ich daran sehe, also zunächst einmal, das widerspricht halt aus meiner Sicht ein Stück weit der Hypothese des passiven Investierens, die wir ja bei Finanzapier vertreten, zu sagen, nee, du machst da kein Timing. Du stellst dich so eine Regel eben nicht auf, weil du sagst, ich lehne mich zurück und lass die Gewinne einfach laufen.
Ja.
Weil du weißt nicht, wann der Crash kommt. Ja, das ist ja immer das, was sozusagen im Hinterkopf ist. Ja, so eine ganz große Befürchtung, dass der US-Markt irgendwie implodiert oder sowas. Die KI-Blase platzt und diese ganzen Geschichten. Und wir sagen, wir wissen das nicht. Das kann passieren und muss aber nicht passieren. In der Vergangenheit war die Historie immer so, dass du halt erstmal einen riesen Haufen Gewinne angehäuft hast. Und ja, dann haut es dich irgendwann mit so einer Krise wieder runter. Aber du hättest halt diese Gewinne auch nie gehabt, wenn du vorher ausgestiegen wärst. Und dafür kann das kann halt so ein BIP-gewichteter ETF dafür sorgen. Das heißt nicht, dass man damit kategorisch was falsch macht. Und ich behaupte jetzt mal, in bestimmten Krisenphasen kann das auch besser laufen. Der Punkt ist aber nur, Nochmal, ich glaube, dass hinter dieser BIP-Gewichtung steckt so eine Marktskepsis, ja, insbesondere, dass die USA irgendwie zu heiß gelaufen sind. Und das halte ich halt im Endeffekt für Market Timing. Ja. Natürlich ist es sehr langfristig gesehen und da bla, baut sich sowas in den USA auf. Und wir sagen, naja, aber das ist nicht eine wirklich US-Blase, weil, wieder das Argument, weil die meisten dieser US-Konzerne natürlich was Weltkonzerne sind, die halt, das könnte ich fast schon sagen, zufälligerweise, hast du vorhin gesagt, ja auch schon, historisch gewachsen ihren Sitz in den USA haben.
Es ist ja, würde ich auch sagen, also man spricht ja davon regelbasierter Diversifizierung. Und was, glaube ich, wichtig zu verstehen ist, dass regelbasiert klingt immer super. Regelbasiert heißt aber an sich immer, dass du dem Lauf der Dinge nicht traust. Mhm. Fußball hat Regeln, weil man irgendwann festgestellt hat, dass du diesen 22 Leuten auf dem Platz nicht zutrauen kannst, ein faires und ordentliches Spiel zu spielen, wenn es diese Regeln nicht gibt.
Ja.
Deswegen gibt es Regeln und du musst halt in Regeln immer die reale Welt so ein bisschen mit dem Schuhlöffel reinbekommen.
Ja.
Und dabei hast du halt immer so ein bisschen Reibungsverluste. Das gehört, denke ich, einfach zu allen regelbasierten Ansätzen dazu.
Genau, also ich würde auch nicht sagen, dass regelbasierte Ansätze jetzt irgendwie schlecht sind. Ne? Also es gibt da draußen genügend Fonds, wie wir wissen, ja, wo immer noch jemand auf, ein Fondsmanager halt auf dem Fonds drauf sitzt, der aus welchen Regeln oder nicht Regeln, wie auch immer, ein gutes Gespür hat. Ja, da wird ja auch oft mal so ein bisschen Kult um solche Fondsmanager gemacht, die der Sammel besser weiß. Und daran glaube ich halt nochmal einfach überhaupt nicht, beziehungsweise das hat nichts mit Glauben zu tun, das zeigen halt einfach die Statistiken, dass der Mensch halt tendenziell irrt und es in vielen Fällen nicht besser weiß als der Markt, abgesehen davon, dass man diesen Fondsmanager bezahlen muss. Da kann so ein regelbasiertes Investieren, wie jetzt zum Beispiel bei so einem BIP-gewichteten ETF, schon ein bisschen was bringen, um sozusagen den menschlichen Irrungen und der menschlichen Selbstüberschätzung ein Stück weit Fesseln anzulegen. Und trotzdem glaube ich, dass diese Regeln an der Stelle halt, wie wir es vorhin schon gesagt haben, ein Stück weit auf die falschen Instrumente setzen. Ja. Du kannst halt diese 15% China-Anteil, hast du einfach nicht die Mittel oder die einfach nicht den genügend entwickelten Aktienmarkt dafür, um das darzustellen.
Auch ja regulatorisch nicht. Also
ja, man denkt gewünscht,
immer,
ja.
Man geht immer, es geht um genügend entwickelte Aktienmarkt. Es geht irgendwie darum, dass da viele Leute teilnehmen und dass es viele Aktienfirmen gibt. Es geht auch ganz banal um rechtliche Rahmenbedingungen, ob dieser Aktienmarkt gut entwickelt ist oder nicht.
Die chinesische Regierung will sich halt das Stromnetz nicht aus der Hand nehmen lassen. Das
ja,
oder ist auch sogar verständlich, würde ich jetzt behaupten, sozusagen. Ja. Aber so ist es halt einfach. Kannst du nicht kaufen.
In manchen Aktienmärkten gibt es Regeln, dass ausländische Anleger nur bestimmte Aktien kaufen können und
genau.
Einheimische Anleger andere Aktien. Ja. Also da gibt es einfach viele rechtliche Rahmenbedingungen, die man beachten sollte. Was generell noch wichtig ist, auch bei den harten Finanztipp-Empfehlungskriterien hat der ETF mehrere Probleme. Er ist noch zu jung, um eine Empfehlung zu sein, abgesehen davon, dass er nicht passiv anlegt. Das Fondsvolumen ist zu klein und die Kosten mit einer TER von 0,3% ist etwas höher als bei klassischen ETFs und es würde im Moment nicht reichen.
Ja, genau. Also 0,3 ist jetzt kein Riesenproblem, aber da sieht man halt sozusagen, dass das auch ein bisschen abbildet. Der muss halt ein bisschen was Spezielleres machen als andere ETFs und deswegen ist der ein bisschen teurer.
Es bleibt unsere Empfehlung, wenn dich der hohe US-Anteil nervös macht, kannst du deinen Sparplan natürlich auch in einen MSCI ACWI IMI umlenken, den wir dir sowieso empfehlen. Dadurch streust du nämlich in Industrieländer, Schwellenländer und auch Small Caps, also die Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen und so, deckst du den Markt maximal ab und kannst dir ja möglichst viele Pferde in deinen Rennstall holen sozusagen.
Genau. Damit hast du immer noch einen hohen US-Anteil von über 60% drin, das muss man schon auch ehrlich sagen. Aber nochmal, zum dritten Mal glaube ich heute, ja, sieh das bitte nicht nur als dieses Geld steckt in den USA, sondern nochmal, es ist trotzdem immer noch in der Welt, in die Weltwirtschaft investiert.
Dann ist es jetzt noch an der Zeit für einen Finanztipp der Woche. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Ansonsten
bin ich nicht gut vorbereitet, muss ich ganz klar sagen. Ich fange mal wieder. Zum x-ten Mal wahrscheinlich mit dem Tanken an, ja. Ich war Gott
sei Dank. Tankst wirklich viel?
Nein, ich tanke eben nicht viel, muss ich ganz klar sagen. Ja, also der Finanztipp der Woche lautet jetzt nicht viel zu fahren, muss man echt sagen, hat funktioniert. Denn ich habe meinen Tank natürlich, wann? So, als es noch einen Tankrabatt gab, ja. Ich meinen Tank noch voll gemacht und noch zehre ich von dieser einen Tankfüllung und hoffe, dass die Straße von Hummus bis dahin wieder aufgeht, bis ich wieder tanken muss. Und ansonsten werde ich, in dem Fall mache ich sozusagen Cost-Average-Effekt, könnte man auch sagen, werde ich immer nur sehr wenig tanken. solange die Preise jetzt wieder so oben sind.
Ist das schon Truth Social Account, damit du weißt, wann du wieder
tankst? Ja, genau. Also beim Tanken setze ich definitiv auf Market Timing. Ob es wirklich langfristig funktioniert und ich einen signifikanten Vorteil da habe, weiß ich nicht. Habe ich nicht Statistik geführt.
Dann kommen wir noch zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Die erste kommt von Anna.Maria und sie fragt, wie verhält es sich bei der Tilgung eines Immobilienkredits bezüglich Sparrate? Kann ich das miteinander verrechnen? Logischerweise kann man dann ja nicht so viel zurücklegen, hat aber dann die abgezahlte Immobilie fürs Alter. Oder ist es sinnvoller, vom Bedarf im Alter zurückzurechnen, was ich jetzt sparen sollte?
Ja, also beide Gedanken sind richtig. Zunächst einmal, wenn du eine Rate an die Bank zurückzahlst, dann hast du einen Zinsanteil. Das sind Wohnkosten, das ist einfach weg. Das würde ich unter Lebenshaltungskosten, wenn man genau will, rechnen. Aber die Tilgung ist definitiv Sparen. Sparen in Steine, Sparen in Stromleitungen, Sparen in Wasserleitungen, was auch immer. Sparen in Haushalt sozusagen. Das kannst du definitiv unter deinen Sparanteil, 20% oder wie viel auch immer es ist, rechnen. Und insofern haben die meisten Immobilienbesitzer, die einen Kredit abbezahlen, auch einen ordentlichen Sparanteil. Das ist Zwangssparen, könnte man sagen. Aber pragmatisch fürs Rechnen ist es tatsächlich besser, sich, was brauche ich im Alter, ne, das zu rechnen, was ich tatsächlich brauche. Und dann muss ich natürlich keine Rate, hoffentlich mehr, abbezahlen. Ich wohne mietfrei, muss aber trotzdem, wie sie es ja auch schreibt, noch Rücklagen fürs Haus einrechnen. Aber ich kann meinen Bedarf im Alter deutlich niedriger ansetzen und daraus dann die entsprechende Sparrate mir abschätzen bzw. berechnen.
Und Saps EZ fragt, hey Saidi, was ist bei falscher Einstellung von Freistellungsaufträgen?
Ja, also es kann schon mal ein paar Euro kosten, sag ich jetzt mal so. Ne? Also es kann ja sein, dass du bei einer Bank den Freistellungsauftrag zu niedrig ansetzt und dass die Bank dann, weil du drüber läufst mit Zinsen oder weil wenn es ein Depot ist, mit Ausschüttungen und so weiter und dir dann Steuer halt abzieht. Und bei der anderen Bank hast du einen zu hohen Freistellungsauftrag, den du gar nicht ausnützt. Deshalb, auch so ein alter Tipp von mir, in jedem Fall solltest du ja sowieso machen, eine Steuererklärung machen und in die Steuererklärung die jeweiligen Jahressteuerbescheinigungen von deinen Banken eintragen, völlig unabhängig davon, welche Freistellungsaufträge du dort erteilt hast. Denn was macht dann das Finanzamt? Es macht einen Strich drunter, rechnet das alles zusammen und wenn du tatsächlich zu viel Steuer gezahlt hast, wenn eine Bank dir zu viel abgezogen hast, weil du bei der anderen Bank noch, was weiß ich, 300 Euro Freistellungsauftrag frei hattest, dann bekommst du insgesamt auch was raus.
Und die dritte Frage kommt von Luis Eisenmann und er fragt, ist es sinnvoller, 400 Euro in einen ETF zu investieren oder 100 Euro in vier unterschiedliche ETFs mit ähnlicher Performance? Speziell nach 10 bis 20 Jahren gibt es besondere Unterschiede durch den Zinseszinseffekt.
Nein. Es gibt keine Unterschiede für den Zinseszinseffekt, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass du mit diesen vier ETFs auch keine bessere Performance oder wirklich bessere Streuung, Diversifikation erzielst mit dem einen. Es macht von den Kosten her überhaupt keinen Unterschied. Wenn die alle 0,2% zum Beispiel pro Jahr kosten, dann kostet einer genauso viel wie vier verschiedene. Du hast in aller Regel keine viel bessere Streuung drin. Im Gegenteil, du musst bei vieren sogar aufpassen, dass die sich nicht noch irgendwie überschneiden und dadurch gewisse Klumpenrisiken entstehen. Ganz klarer Tipp, halt einfach ein Welt-ETF auf den IMI zum Beispiel. Der macht schon einen sehr guten Job bei Streuung. Da brauchst du den Stress mit vier ETFs nicht antun.
Dann sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Vielen Dank, Emil, fürs Raussuchen von diesem interessanten ETF, von diesem interessanten Thema. Wir hoffen, es war nicht zu nerdig, dass wir euch nicht abgehängt haben. Und deswegen freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.